Auch ein herzliches Willkommen von mir. Also mein Name ist Ute Horn, ich bin mit Antje zusammen hier und ich bin heute schon aus Krefeld hierher gekommen. Ich weiß nicht, wer weiß, wo Krefeld liegt. Das liegt links am Rhein, also etwa 700 Kilometer nördlich von hier. Auf der rechten Seite ist Düsseldorf, auf der linken ist Krefeld. Und ich habe Antje in Darmstadt abgeholt und ab da ist sie weitergefahren. Also ist schon ein ziemlich langer Weg bis zu euch. Aber da ich das ganze Wochenende hier in Ulm, um Ulm und um Ulm herum bin, haben wir das vorgeschaltet, nach Laubheim zu kommen. Ja, wer bin ich? Ute Horn, mein Name, verheiratet mit Thomas Horn seit 1979. Und wir haben zusammen 7 Kinder, eine Tochter und 6 Söhne. Wow, 5 Kinder davon habe ich selber geboren und 2 Kinder haben wir seit der Geburt, von der Geburt her angenommen. Eigentlich sollten sie nur für ein Jahr kommen, aber jetzt sind sie schon 22 Jahre bei uns. Und ja, Thomas und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt, der Medizin in Würzburg, und haben dann 5 Jahre zusammen studiert, der ultimative Ehevorbereitungstest. Jede Prüfung haben wir gemeinsam gemacht, haben festgestellt, wir können gut miteinander arbeiten und von daher war dann das Ziel geboren, Doppelarztpraxis und 2 bis maximal 3 Kinder. Aber ich habe euch ja schon verraten, dass es nicht dazu gekommen ist. Also Thomas ist weiterhin als Arzt tätig, als Oberarzt an der Hautklinik in Krefeld. Wir haben beide noch unseren Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten gemacht. Und ich bin dann nach der Geburt des 2. Kindes erstmal zu Hause geblieben. Wir sind dann in die überkonfessionelle Arbeit von Team F gegangen, haben dort selber Seminare erst besucht zum Thema Ehe und Familie. Irgendwann sind wir auch 3 Monate bei Jugend in der Mission gewesen und haben ganz viel zum Thema Ehe und Familie gelernt. Und als wir wiederkamen, haben Freunde gesagt, ihr habt jetzt so viel gelernt, könnt ihr uns das nicht beibringen? Und so entstand der erste Eheabendkurs bei uns im Wohnzimmer. Es sollten dann weitere 6 bis 8 folgen. Und ja, dann sind wir immer wieder in Gemeinden eingeladen worden. Und das haben wir so lange gemacht, bis wir 6 Kinder hatten. Dann haben wir aufgehört. Dann haben wir uns erstmal nur um unsere Familie gekümmert. Aber als unsere Tochter dann in die Pubertät kam, habe ich mir viele Gedanken gemacht, was will ich hier weitergeben zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität, und habe dann einen Gedanken gedacht, den ich nicht gedacht habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Und zwar hieß der, du wirst dieses Thema in Schulen bringen. Und ich dachte, ich bin keine Lehrerin, ich bin Ärztin, wie soll ich denn in eine Schule hineinkommen? Aber ich habe gesagt, Gott, hast du vielleicht gerade zu mir gesprochen? Und wir haben dann 2 Jahre dafür gebetet und dann bin ich zum allerersten Mal in einer Schule gewesen und seit 18 Jahren ist das meine Hauptberufung, dass ich in Schulen gehe, in Gemeinden, und am Samstagnachmittag bin ich hier im CVJM in Münsingen und werde da auch wieder mit den jungen Leuten diskutieren. Letzte Woche war ich in Detmold, habe da zu 60 Gymnasiasten gesprochen und zu 120 Gesamtschülern am nächsten Tag, und ich habe eine ganz große Liebe für Teenager. Ja, ich habe dann einen neuen Beruf bekommen, den ich auch ohne mein Medizinstudium nicht hätte machen können. Also zum einen diese Vorträge, da hilft es mir natürlich, dass ich Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten bin, dass ich darüber in die Schule komme, meistens in den Biologieunterricht, Religionsunterricht, Ethik. Und ich habe angefangen, Bücher zu schreiben, ein Buch zum Beispiel über Fehlgeburten, weil ich habe schon 5 Kinder im Himmel. Ich habe 5-mal eine Fehlgeburt erleben müssen. Habe darüber ein Buch geschrieben und da sagte der Verlag auch, wir brauchen eine Ärztin und jemand, der selber betroffen ist. Beides war ich und von daher kriegte ich dann den Zuschlag, ich durfte das Buch schreiben. Und so merke ich, wie Gott trotzdem, obwohl mein Haupttraum, Doppelarztpraxis, sich nicht erfüllte, sah alles so gut aus. Ich habe doch einen Mediziner geheiratet, wir haben noch den gleichen Facharzt gemacht. Wir kommen beide aus Ärztehaushalten, also wir kennen eigentlich nichts außer Medizin. Auch unsere Geschwister sind alles Ärzte, bis auf einen. Und trotzdem hatte Gott einen anderen Weg mit mir. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir versöhnt sind mit dem Weg, den wir gehen. Und unser mittlerster Sohn, er war in Amerika. Und als er wiederkam, hat er gesagt, Mama, ich habe über dich nachgedacht. Und ich dachte, oh wei, was kommt da jetzt? Und dann sagte er, hör mal, du hast Medizin studiert, du hast einen Facharzt gemacht. Und dann bist du zu Hause geblieben, um 7 Kinder großzuziehen. Denkst du nicht manchmal, du hast einen Fehler gemacht? Bereust du das nicht? Und dann habe ich gesagt, weißt du, Josa, ich wäre sehr gerne, hätte ich als Ärztin gearbeitet, aber es war auch ein Vorrecht, euch 7 Kinder großzuziehen. Und ich bereue es nicht. Ich bin versöhnt mit dem Weg, den ich gegangen bin. Und dann sagt er, da bin ich aber froh, Mama. Es ist schön, wenn Kinder anfangen, über die Eltern nachzudenken und das auch formulieren und aussprechen können. Also das fand ich sehr, sehr schön. Ja, auch wenn gerade angekündigt worden ist, dass ich über die Krankheit von vor 3 Jahren sprechen will, habe ich eigentlich jetzt einen anderen Vortrag mitgebracht. Wir könnten ihn aber natürlich noch ändern, weil ich den am Sonntag in Senden halte. Aber eigentlich habe ich was anderes mitgebracht für meine Krise Gottes Chance. Das, was ich in meinem Buch geschrieben habe über meine Krise Gottes Chance. Also ich hoffe, ihr freut euch auch über den Vortrag. Oder hattet ihr gedacht, ich rede über die Krankheit von vor 3 Jahren? Nein? Okay, gut. Dann machen wir es so, wie ich mich vorbereitet habe. Und am Schluss stelle ich euch das Buch noch kurz vor, was ich zu dem Thema geschrieben habe. Und wer weiß, vielleicht kommt ja der ein oder andere am Sonntag nach Senden. Ist ja auch nicht so weit von euch, da halte ich die Predigt. Aber ich will jetzt nicht hier dem Pastor die Zuhörer klauen. Aber man kann es vielleicht auch im Internet hören. Okay, also meine Krise Gottes Chance. Ich habe den Vortrag in 5 Teile geteilt. Und die Frage ist erstmal vielleicht, wenn mein Lebenshaus zusammenstürzt, habe ich den Glauben, dass Gott vielleicht was anderes, was Besseres, was Größeres mit mir vorhat und dass da vielleicht hinterher ein Schloss draus entsteht? Ich habe erlebt, als ich mit dem 4. Kind hochschwanger war und wir wohnten in einem Haus, was wir gemietet haben, kriegten wir die Kündigung des Hauses zu in 3 Monaten. Und da war ich schon sehr intensiv mit Jesus unterwegs und habe gesagt, Jesus, wenn du uns dieses Haus wegnimmst, hast du ein besseres für uns. Also diese Situation, ja, mein Haus stürzt gerade ein, ich weiß nicht, bin hochschwanger, ist schon das 4. Kind und jetzt habe ich auf einmal kein Haus mehr, kein, wo ich wohnen kann. Was soll ich denn jetzt machen? Aber ich habe mich wirklich keine Sekunde geärgert und habe dieses Bild in mir gehabt, dann hat Gott was Besseres für uns. Und interessanterweise, wir haben auch relativ schnell ein neues Haus gefunden, was eigentlich gar nicht abzusehen war. Und die Vermieterin sagte dann, das verstehe ich nicht. Also mir hat man gesagt, eine Familie mit 4 Kindern kriegt man nicht so schnell raus. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich in 5 Jahren sind die dann endlich draußen und dann brauche ich das Haus. Und wir sind nach einem Vierteljahr haben wir ihr gesagt, wir können in einem halben Jahr ausziehen, kein Problem. Und sie stand da und sagte, was? Das habe ich jetzt aber nicht gedacht. Ich will ja noch gar nicht einziehen, obwohl sie auf Eigenbedarf geklagt hatte, ne? Also das war eine ganz interessante Erfahrung. Also in 5 Teile habe ich diesen Vortrag geteilt. Erstens, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Zweitens, Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zu anderen. Drittens, Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Viertens, Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Und das Letzte, Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens in Krisen. Und dazu werde ich jetzt einige Dinge erzählen. Also das Erste ist jetzt, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Ich glaube, die wenigsten Menschen finden Gott und eine intensive Beziehung zu Jesus Christus, wenn es ihnen immer nur gut geht. Ich glaube, die meisten von uns brauchen Krisen dazu. Und oft fragt man sich erst, wenn es einem nicht so gut geht, eine Ehe scheitert, Kinder auf einmal nicht mehr das machen, was wir wollen, man die Arbeit verliert oder man krank wird, fragt man sich, was ist denn jetzt mit meinem Leben? Und bei mir war es so, ich war gerade erst 27 Jahre alt, war seit 2 Jahren verheiratet, seit einem Jahr hatte ich eine feste Stelle als Ärztin, war auf dem Weg, Hautärztin zu werden. Also es war eigentlich eine tolle Zeit und von jetzt auf gleich bekam ich eine Herzmuskelentzündung und lag auf der Intensivstation. Und ich lag da an allen Strippen angeschlossen, mein Herz spann, hat also ganz viele, hat ganz viele Herzrhythmusstörungen gemacht und ich lag da und dachte, was wird jetzt aus mir, wenn ich vielleicht nie wieder als Ärztin arbeiten kann, wenn die Gesellschaft keinen Wert mehr für mich hat? Was wird aus unserer Ehe? Mein Mann hatte damals, als wir uns kennenlernten, ganz schnell gemerkt, du bist eine begeisterte Medizinstudentin, wahrscheinlich wirst du eine begeisterte Ärztin. Willst du nur Karriere machen oder wärst du auch bereit, Kinder zu kriegen? Und wenn ich gesagt hätte, ich will keine Kinder, dann hätte er gesagt, dann fange ich mit dir gar keine Beziehung an. Weil ich möchte Familie gründen, ich möchte auch Kinder haben. Du kannst gerne auch dann wieder als Ärztin arbeiten, ne? Aber ich möchte auf jeden Fall, dass du auch bereit bist, Kinder zu kriegen. Wenn du sagst, du willst keine Kinder, dann suche ich mir eine andere Frau, mit der ich Familie gründen kann. Und ich lag jetzt da und dachte, was wird aus unserer Ehe, wenn wir keine Kinder bekommen? Wenn er mich vielleicht sogar verlässt, wenn die Ehe scheitert. Und ich fiel in ein absolutes Loch und war doch erst 27. Aber ich habe ja gesagt, das ist Gottes Chance gewesen, mich zu finden. Denn in dieser tiefen Not habe ich gesagt, ich bin zwar jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen, ich wusste auch, es gibt wohl einen Gott, aber ich habe bis dahin noch nicht gewusst, dass er auch persönlich mit mir reden kann, dass er eine Beziehung zu mir hat und dass er mich liebt, auch wenn ich krank bin. Das wusste ich noch nicht selber. Und ich habe dann angefangen, da im Krankenhaus zu sagen, Gott, du musst dich mir jetzt zeigen. Ich weiß, meine Eltern glauben an dich. Aber ich kann eigentlich nur sagen, wenn ich ehrlich bin, du großer unbekannter Kleiderschrank. Mehr weiß ich eigentlich gar nicht von dir, obwohl ich so viele Predigten schon gehört habe. Aber irgendwo ist das bei mir in meinem Herzen ganz tief innen noch nicht angekommen. Was ist denn überhaupt eine Krise? Wie sieht die Definition aus? Also wir Mediziner sagen, wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung hat, dann gibt es einen Punkt, wo es sich entscheidet, wird der Mensch leben oder sterben. Und das ist die Krise. Also eine Entscheidungssituation. Es kann zum Positiven und zum Negativen werden. Also es ist allgemein eine schwierige, gefährliche Situation. Es ist aber auch der Wendepunkt einer Entscheidung. Und die Chinesen, die haben ein Wort für Krise, das ist beinhaltet Gefahr und Chance. Und ich möchte das anhand eines Weges mal zeigen. Und zwar hatte mich da ein Mädchen gefragt, das geht doch gar nicht ein Leben lang treu sein. Und ich habe dann so einen Weg aufgezeichnet mit vielen Krisen und habe immer gedacht, sie hat recht, das ist schwer, weil wir durch so viele Krisen gehen. Und in den Krisen ist immer die Frage, laufe ich weg, fliehe ich oder sage ich nein, ich habe dir doch versprochen, in guten und bösen Zeiten zusammen zu sein und irgendwann kommen wir aus dieser Krise wieder raus. Und wenn wir jetzt diese zweite ganz tiefe Zacke nehmen, das war halt jetzt meine Herzmuskelentzündung. Und auch mein Mann hat gesagt, du, als ich hörte, wir wissen gar nicht, ob dein Herz das irgendwann wieder schafft, habe ich auch schon an Fluchtgedanken gedacht, muss ich ja ehrlich sagen. Also so ganz spurlos geht das natürlich nicht an mir vorbei. Und es war schon schwer für mich zu sagen, okay, ich will dir auch treu sein, wenn du jetzt nicht mehr als Ärztin arbeitest, wenn du keine Kinder kriegen kannst, wenn du vielleicht ein Leben lang nur im Bett liegst und so schwach bist, dir die Zähne zu putzen. So etwa ging es mir damals. Aber wenn wir eine Krise zusammen überstehen, dann ist das so, wie das Überwinden einer Krise bewirkt oft einen neuen Tiefgang in einer Beziehung und eine Gewissheit, dass wir auch andere Schwierigkeiten miteinander tragen können. Und mittlerweile ist es so, wir sind jetzt schon durch so viele Krisen gegangen, ne, wenn man mal 35 Jahre verheiratet war oder ist, dass ich manchmal nur sage, Thomas, du merkst, wir gehen gerade wieder durch eine Krise, aber du weißt ja, wir haben schon so viele Krisen durchstanden, die wird uns auch nicht umhauen. Wir werden auch diese Krise wieder irgendwann meistern. Also diese Krise, diese Krankheit war meine Chance, nach dem Sinn des Lebens zu suchen, nach Gott zu suchen. Meine Gebete sollten nicht mehr an der Decke kleben bleiben. Und ich traf dann Menschen, die mir glaubhaft versicherten, es gibt diesen Jesus Christus und du kannst ihn erleben. Und ich traf mich dann im Laufe dessen etwa 2 Jahre lang immer wieder mit einer Frau, die sehr beeindruckend war, die für mich so mit den Füßen auf dem Boden war, aber irgendwie mit dem Kopf im Himmel war. Und das erste Mal, als ich sie traf, ist mein Mann mitgegangen, weil er wollte ja wissen, was ich tue. Und er fand die in Ordnung, hat gesagt, mit der Frau kannst du dich von mir aus treffen. Und nach 2 Jahren habe ich dann gesagt, so Thomas, ich möchte jetzt auf eine Tagung fahren, eine christliche Tagung, und ich möchte jetzt für mich dann entscheiden, ich will mein Leben an Jesu Hand gehen und ich möchte dann auch in diese Tagungsarbeit gehen. Das war der Marburger Kreis. Und mein Mann sagte ganz einfach, Ute, du bist mit mir verheiratet, du kannst dich einfach tun lassen, was du willst und du kannst dich einfach auf die Tagung fahren, dich entscheiden. Nachher kriege ich ein rosarotes Kaninchen mit und du bist vielleicht in einer Sekte verschwunden. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also wenn, fahre ich mit und pass auf dich auf. Das hat er dann Gott sei Dank gemacht. Er ist mitgefahren, hat alles ganz genau gehört. Und dann war der 3. Tag, da wurde ein weißer Strich auf den Boden gezeichnet. Und dann sagte der Mann vorne, also heute ist der Tag der Entscheidung. Sie müssen für mich sich nicht entscheiden, aber entweder Sie wollen heute als Christ leben oder nicht. Beides ist für mich in Ordnung. Aber auf beiden Seiten zu hinken, das ist ein ganzer Unsinn. Sie können ja auch nicht sagen, ich bin ein bisschen schwanger. Entweder sie sind schwanger oder nicht und so ist das mit Christsein auch. Entweder sie sind Christ oder sind keiner. Aber sie müssen sich entscheiden. Und sie können sich jetzt eine Frau, einen Mann nach ihrer Wahl nehmen, also bitte Frauen zu Frauen, Männer zu Männern. Und sie haben ja jetzt 3 Tage Vorträge gehört und es ist ihnen bestimmt das eine oder andere aufgefallen, was nicht so gut in ihrem Leben gelaufen ist. Dann können sie das Gott bekennen und dann können sie eine Lebensübergabe machen. Tja, und dann saßen wir beim Abendbrot. Und mein Mann guckte mich spitzbübisch an. Ich sag, was ist los? Ja, sagt er, wie sieht's denn jetzt aus mit dir? Ja, ich sag, ich weiß nicht. Also diese Lebensbeichte, die stört mich ja schon daran. Und dann sagte er, übrigens, ich habe mich schon angemeldet. Ich sag, wieso denn du? Ich bin doch hier hingefahren, um mich für Jesus zu entscheiden. Ja, sagt er, das hat mich alles total überzeugt. Und Beichte ist für mich kein Problem. Also er ist katholisch groß geworden, ich evangelisch. Sagt er, endlich bin ich als Katholik mal klar im Vorteil. Beichten habe ich von klein auf gelernt. Oh, ich sage, und ich als Protestant habe es nicht gelernt zu beichten. Da muss ich wohl was nachholen. Ja, und dann haben wir uns am gleichen Tag entschieden, den Weg mit Gott zu gehen. Das war natürlich ein ganz großes Geschenk für uns. Wir sind dann ganz verändert nach Hause gefahren und haben seitdem diese Entscheidung nie bereut und sind seitdem durch viele Höhen und Tiefen an Gottes Hand gegangen. Also diese Krise war Gottes Chance, meinen Mann und mich an sein Herz zu ziehen. Ich möchte wirklich heute Mut machen, Krisen als Chancen zu sehen, als Chancen Gott zu erfahren. Und dazu möchte ich viel aus meinem Leben erzählen. Der Mensch lernt durch drei Dinge. Er lernt erstens durch Liebe. Es gibt Dinge, die kann ich nur durch Liebe lernen. Dieses Vertrauen, dieses Gewolltsein, dieses gewährt geachtet sein. Das zweite ist, man lernt durch Arbeit. Disziplin lernt man durch Arbeit. Wie schön es ist, was geschaffen, was geleistet zu haben. Das ist doch ein großes Geschenk, dass wir arbeiten können. Und ich weiß, wenn ich wieder krank im Bett lag, dann habe ich zu Gott gesagt, also wenn ich gesund werden darf, werde ich niemals über zu viel Arbeit klagen. Es ist so ein Vorrecht, arbeiten zu können. Und das weiß man erst richtig zu schätzen, wenn man im Bett liegt. Und ich würde heute jedes Haus von oben bis unten putzen, wenn ich dadurch nicht krank werden müsste. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in der Folgezeit von dieser Herzmuskelentzündung 18 Jahre lang, immer wieder hatte ich Phasen, wo ich ganz schwer krank war, im Bett lag, mal 2 Wochen, mal 4 Wochen, zum Schluss 8 Monate. Und da haben mir die Ärzte mich aufgegeben. Das war 1999, da haben sie gesagt, Frau Horn, wir haben keine Hoffnung mehr, dass Sie jemals ohne Rhythmusstörung leben können. Aber bei Gott gibt es immer Hoffnung. Ich habe immer wieder dafür gebetet, habe gesagt, Jesus, du bist der Heiland und du kannst mich gesund machen. Und es ist wirklich so, dass die Mediziner eine neue Methode entwickelt haben. Und 1999 wurde ich operiert am Herzen und seitdem habe ich keine Rhythmusstörung mehr. Ich hätte es lieber anders gehabt. Jemand legt mir die Hände auf und ich bin gesund. Aber ich muss euch gestehen, Gott liebt auch Ärzte und er handelt auch durch Ärzte. Und das hat er gemacht. Und deswegen, warum soll ich sagen, nee Gott, den Weg bin ich nicht bereit zu gehen, ja, wenn ich dadurch gesund werden darf. Und das Dritte ist, dass ich auch durch Leid Dinge lerne. Ne? In Leid erfährt man, wer wirklich seine Freunde sind. Das erfährt man oft nicht sonst. Und wie gesagt, man kann ganz tiefe Wurzeln in Gott finden, wenn man durch Leid geht. Der zweite Teil ist, Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zum anderen. Die Frau, mit der ich mich regelmäßig traf, die sagt immer, der längste Weg ist der Weg zu dir selber. Dich zu verstehen, dich zu lieben, das ist gar nicht so einfach. Ich frage sie heute mal, mögen sie sich? Wenn sie in den Spiegel gucken, sagen sie, boah Gott, du hast echt einen super Mensch in mir geschaffen. Oder merken sie doch, was so alles nicht gut ist, was ihnen alles nicht so an ihnen gefällt. In der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier steht nicht statt deiner selbst. Für mich ist es eine Voraussetzung, dich zu lieben. Und ich bin Land ein, Land auf, Land ab, bin ich unterwegs. Und ich treffe so, so viele Menschen, die sich nicht mögen, die sich nicht lieben. Und deswegen möchte ich da heute einen kleinen Schwerpunkt drauf legen. Thomas und ich, wir waren auf einem Eheseminar und da wurde gefragt, in welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht miteinander reden? Und wir haben beide aufgeschrieben, wenn Ute krank ist. Und dann haben wir gesagt, okay, Jesus, du hast jetzt den Finger auf eine Wunde gelegt. Ein Bereich unserer Ehe, der funktioniert überhaupt nicht, wenn ich wieder krank bin. Und wie war das dann, wenn ich morgens aufwachte und Thomas fragte mich, wie geht's dir? Und ich sage, lass mich in Ruhe. Da wusste er schon wieder, ich habe wieder massivste Rhythmusstörung. Dann sagt er, soll ich dir mal einen Tee machen? Du kannst ja nicht aufstehen. Ich sage, nein, du willst mir ja nur zeigen, dass ich es wieder nicht kann. Ich habe überall Stacheln aufgestellt. An mich kam keiner mehr ran. Also, wir konnten nicht miteinander reden. Ich konnte nicht sagen, hör mal, es geht mir nicht gut, kannst du bitte das und das machen oder so. Ging gar nicht. Und dann haben wir so, jeder für uns, sind wir in die Stille gegangen, haben Gott gesucht, mein Mann und ich, beide, warum können wir nicht miteinander reden? Und mir ist dann klar geworden, dass ich mich überhaupt nicht mag, wenn ich krank bin. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe dann gesagt, ehrlich gesagt, Ute, ich hasse dich, wenn du krank bist. Ich möchte selber meine Kinder großziehen, ich möchte selber leisten, ich möchte was tun. Ich möchte nicht im Bett liegen und nichts tun können und Rhythmusstörungen haben. Ich hasse dich, wenn du wieder krank bist. Und dann habe ich eine ganz tiefe Erfahrung mit Jesus gemacht. Er sprach in meine Gedanken hinein, Ute, ich liebe dich. und fange heute an, dich auch zu lieben. Und ich merkte, wie diese Bitte von Jesus, mich auch zu lieben, mich überforderte. Ich fing an zu weinen. Ich sag, das kann ich nicht, Jesus. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht lieben, wenn ich hier nichts tue und im Bett liege. Ich will das nicht. Ich bin ein Leistungsmensch und ich möchte was tun. Aber irgendwann, ich meine, es wäre bestimmt eine Stunde gewesen, wo ich so gekämpft hätte, habe ich gesagt, okay, Jesus, wir haben es beide aufgeschrieben. Du hast jetzt eine Antwort gegeben. Ich glaube, das ist die Lösung. Und ich sage jetzt heute Ja zu mir, auch wenn ich ein Leben lang krank bleiben werde. Es wäre ja ideal gewesen, wenn ich, sobald ich das ausgesprochen hätte, gesund geworden wäre. Ne? So hätte ich das gerne jetzt weitererzählt. Aber es war leider nicht so. Ich blieb weiter krank. Aber trotzdem hatte sich in meinem Herzen ganz viel verändert. Thomas kam mittags nach Hause, guckte mich an und sagte, Ute, was hast du heute gemacht? Du siehst ganz anders aus. Und dann habe ich ihm erzählt davon, dass ich gesagt habe, dass ich Jesus verspreche, mich anzunehmen, mich zu lieben. Und dann konnte er sagen, ja Ute, bitte vergib mir, wo ich dich auch abgelehnt habe. Für mich war es auch schwer, eine kranke Frau zu haben an meiner Seite. Ich wollte auch andere Dinge machen. Ich wollte Skifahren gehen, wandern und so weiter. Was man alles als junger Mensch macht, konnte ich auch alles nicht. Bitte vergib du mir auch, wo ich dich abgelehnt habe. Und wir haben eine neue Beziehung in unserer Ehe gefunden. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das ganz oft Krisen in Ehen auslöst, wenn der eine sich nicht annimmt. Das kann auch Arbeitslosigkeit sein, dass du auf einmal keinen Wert mehr in dir siehst. Ja, oder Krankheit oder was auch immer. Fehler, die du gemacht hast in deiner Jugend oder wie, wo du immer noch, ja, wie so eine Eiterwunde hast. Manchmal sage ich auch, wo du Leichen im Keller noch hast, die schon stinken und faulen, aber du willst nicht rangehen, du willst die Tür nicht aufmachen. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich es rangelassen habe, dass da ganz viel Veränderung möglich war. Woran merke ich denn, dass ich mich mag oder mich liebe? Wenn ich Ja sage zu meinen Stärken und zu meinen Schwächen, wenn ich mich ernst nehme und ich denke, alle anderen sind wichtiger als ich, wenn ich Grenzen setzen kann, wenn ich nicht für alles die Verantwortung übernehme. Ich habe hier so ein kleines Bild, da guckt die Mutter rein oder der Vater und sagt, wir spielen Nordsee. Nee, es ist die Mutter. Wir spielen Nordsee, Mutti. Ich bin der Umweltminister und Tommy ist eine Robbe. Also wenn sie gut drauf sind, ja, alles läuft, sie gucken in den Spiegel und sagen, oh lala, heute ist der Tag in Ordnung, dann werden sie vielleicht sagen, boah, also einer meiner Söhne, der weiß schon, dass es einen Umweltminister gibt und die spielen so kreativ, total genial, was meine Kinder schon machen. Aber wehe, wenn sie überfordert sind, müde und abgekämpft, dann werden sie wahrscheinlich sagen, raus aus der Badewanne, was macht ihr denn hier für einen Unsinn, ne? Ihr werdet die nächsten 6 Monate nicht mehr baden. Ne? Und die Kinder denken, aha, was ist hier los? In der Bibel steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und ich habe festgestellt, mal fällt der Kakao meines Kindes um und ich sage, was ist die logische Konsequenz? Geh in die Küche, hol dir einen Lappen, wisch es auf, wir machen neuen Kakao. Wehe, aber wenn ich gestresst bin, dann sage ich, muss das denn auch heute noch passieren? Du hast ja wohl 2 linke Hände, vielleicht sogar, du bist ja ganz wie dein Vater. Ja, was ich auch alles so über dieses arme Kind ergieße. Das Kind guckt mich an und sagt, Mama, ich habe jetzt 2 Tage hintereinander den Kakao umgeworfen. Einmal bist du total lieb gewesen und einmal total gestresst. Und da habe ich gemerkt, wenn ich mein Herz nicht behüte, dann haben andere auch unter mir zu leiden. Das ist meine Aufgabe. Und ich habe festgestellt, mein Mann, der liest die Zeitung, aber nicht in meinem Herzen. Ich muss ihm schon helfen. Und wenn ich ihm sage, du Thomas, ich bin heute total abgearbeitet, würdest du mir mal einen Cappuccino oder einen heißen Kakao machen? Habe ich noch nie erlebt, dass er gesagt hat, kommt nicht in Frage, mach's dir selber. Aber ich habe auch nicht erlebt, egal wie müde ich aussah, dass er von sich aus sagte, soll ich dir mal einen Cappuccino machen? Ja, und ich habe aufgehört zu warten, Erwartungen zu haben, enttäuscht zu werden. Ich sag einfach, was ich möchte. Ja, wie oft habe ich schon mit dem Nudelholz hinter der Tür gestanden beim Hochzeitstag, ja? Ich war eine Frau, ich habe morgens schon aufgeschrieben, lieber Thomas, herzlichen Glückwunsch, du wirst heute wieder den Hochzeitstag vergessen und habe ihm das unter das Kopfkissen geschoben. Abends, bevor wir im Bett waren, sage ich, Thomas, guck doch mal unter dein Kissen. Und er nahm es raus und las es und brach zusammen, sagte, nein, nicht schon wieder vergessen. Ich habe es mir doch in den Terminkalender eingetragen. Ich habe aufgehört. Mein Mann wird bis zu unserem Lebensende nicht an den Hochzeitstag denken. Jetzt sage ich nur, Thomas, können wir nächsten Mittwoch zusammen essen gehen? Da wird er wahrscheinlich fragen, wieso, ist was? Und dann sage ich, ja, wieder Hochzeitstag. Wollen wir zusammen feiern, miteinander essen gehen? Ja, gerne, sagt er. Gerne. Ja? Und ich versuche jetzt all die Stresspunkte rauszunehmen aus unserer Ehe und einfach zu sagen, was ich möchte. Hinter jeder Kritik steht ein Wunsch. Wenn er nur den Satz mitnimmt, Hinter jeder Kritik steht ein Wunsch. Ich kann kritisieren, sagen, wieder hast du den Hochzeitstag vergessen und na, du wirst es bis zum deinem Lebensende nicht schaffen. Oder ich kann sagen, aber ich würde mir wünschen, wenn wir unseren Hochzeitstag ein bisschen feiern. Mir ist das wichtig. Thomas sagt dann meistens als Entschuldigung, wieso, wir können doch jeden Tag Hochzeitstag feiern. Ja, warum muss man das denn an diesem Tag machen? Ja, sag, du hast recht, aber wir tun es doch sonst nicht, oder? Ja. Also wir fahren da mittlerweile sehr gut, dass ich mein Registrierkastenverhalten aufgegeben habe und angefangen habe zu wünschen und ihn so anzunehmen, wie er ist. Er kann es nun mal nicht so gut. Ja, und ich verlange von ihm immer, dass er mit zwei gesunden Beinen läuft, er hat aber ein Holzbein. Ja, und das hat er mir so oft gesagt und mittlerweile bin ich so weise, es umzusetzen. Da bin ich sehr dankbar. Und das liegt auch daran, dass ich gesagt habe, ich will mein Herz behüten und ich möchte eine weise alte Frau werden und keine bittere. Ja, und ich hatte schon so viele bittere Wurzeln in mir in Bezug auf unsere Ehe, dass es schon sehr traurig geworden ist. Und ich habe dann angefangen zu vergeben und lieber das zu äußern, was ich möchte. Was lehnt ihr an euch ab? Also bei mir war es die Krankheit. Bei manchen kann es das Aussehen sein, ne? Ein paar Pfund zu viel, ein paar Pfund zu wenig. Manchmal reicht ja schon ein Pickel im Gesicht und man geht nicht mehr raus, weil man denkt, alle gucken nur auf den Pickel. Oder das Geschlecht. Ja, ich habe jahrelang dagegen gekämpft, eine Frau zu sein. Habe es erst sehr spät begriffen, was es für viele Vorteile hat, eine Frau zu sein. Ich habe es heute nochmal erzählt, dass ich doch jetzt mittlerweile sehr dankbar bin, eine Frau zu sein. Aber es hat lange, lange gedauert, muss ich sagen. Gucken wir nochmal eben ein bisschen lustig auf eine Waage. Hier stehen drei Hühner auf einer Waage, ein dickes, ein mittleres und ein dünnes. Und dann sagt das obere, ja, wir wiegen zusammen 12,6 Kilo. Sagt die untere, geteilt durch drei. Also offensichtlich, die hat sich noch nicht ganz angenommen. Die ist dankbar, dass die zwei anderen auch mit draufstehen. Und ich glaube, wir Frauen haben da alle irgendwo ein bisschen einen Knacks weg. Und ich glaube, keine ist mit sich zufrieden, so wie sie aussieht. Oder sagen wir mal, die allerwenigsten, ist zumindest meine Erfahrung. Männer haben es da irgendwo leichter. Ich glaube, wir können von ihnen einiges lernen. Das nächste Mal, Irmtraut, schaust du mal, wie viel ich wiege. Das würde nie eine Frau zu ihrem Mann sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Also da können wir was von unseren Männern, glaube ich, lernen. Ich habe meinen Patenonkel besucht, mittlerweile über 80 Jahre. Und dann sagte er zu mir, Ute, ich habe ja jetzt keine Zähne mehr, aber auch keine Zahnschmerzen mehr. Und weißt du, hören kann ich auch nicht mehr so gut, ich habe so ein Gerät drin. Aber wenn ich mal was nicht hören will, stelle ich einfach ab. Und da habe ich gedacht, wow, den Mann nehme ich mir zum Vorbild. Also der hat irgendwie begriffen, in allem Schlechten ist auch irgendwo was Gutes drin. Ja, man muss es nur sehen. Es gibt einen Vers, den haben wir bei uns an der Wand hängen. Herr, schenke mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Herr, schenke mir Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dein Geschlecht kannst du nicht ändern. Viele Dinge im Leben kannst du nicht ändern. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die können wir ändern. Und die sollten wir auch mutig angehen. Dritter Punkt. Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Ich habe im 1. Thessaloniker 5,18 gelesen, danket für alles. Und die erste Frage ist, wer tut das denn? Und liegt wirklich Kraft darin? Ich habe oft so, dass ich einen Bibelvers nehme und ich nenne das den Verstoffwechsel. Ihn essen, kauen und versuchen zu verstehen. Und besonders, wenn ich sowas sehe, wo sich mein Verstand gegen auflehnt und sagt, Jesus, das kann keiner. Das ist Quatsch, das ist Unsinn. Und dann sage ich, aber ich bin bereit, das mal 4 Wochen auszuprobieren. Wenn das in deinem Wort steht, dann wird das ja wohl einen Sinn haben. Und so war es mit diesem Vers auch. Ich habe immer wieder dran gestoßen, habe gedacht, das kann man nicht. Und wer von uns tut das schon? Danken in allen Situationen. Mir hat eine kleine Geschichte geholfen. Und zwar ein Prediger im letzten Jahrhundert zieht von Ort zu Ort, um zu predigen. Und dann ist er übernachtet er in einem kleinen Hotel und wird überfallen. Und dann, man findet sein Tagebuch und da schreibt er Folgendes drin. Danke, dass es das erste Mal war, dass man mich bestohlen hat. Danke, dass sie mir nicht alles weggenommen haben. Danke, dass sie nur mein Hab und Gut weggenommen haben und nicht mein Leben. Und danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ich hörte diese kleine Geschichte und habe angefangen zu weinen und habe gesagt, da ist der Schlüssel. Und ich möchte so eine Frau werden, die so dankbar sein kann. Und wenn du was ernst meint, lässt Gott es nicht lange auf sich warten. Ich habe mal gebetet, Jesus, ich bitte dich um Geduld. Dann saß ich beim Arzt und es dauerte 2 Stunden statt einer Viertelstunde. Ich sag Gott, so habe ich das aber nicht gemeint. Ja, und ich hatte den Eindruck, als wenn er sagt, ja, also wenn alles glatt läuft, brauchst du keine Geduld. Jetzt brauchst du Geduld. Willst du welche oder willst du keine? Ja, ich sag, ich will Geduld. Was mache ich denn jetzt mit der Zeit, die ich hier vergammel? Ja, und dann habe ich angefangen zu beten. Zu beten für die Arzthelferin, für den Arzt, dass er Weisheit hat, für die anderen Mitpatienten, dass sie nicht ungeduldig wären und so weiter. Wir Christen, wir haben doch immer was zu tun. Beten geht immer, in jeder Situation. Und ich habe gesagt, ich will mir keine Zeit mehr Raum lassen, ich werde sie sinnvoll nutzen und wenn zum Gebet. Und so kriegt man dann Geduld. Ja, und so war das halt mit dieser Dankbarkeit auch. Ich sagte also, Jesus, ich will so ein dankbarer Mensch werden. 2 Wochen später kommen wir aus einem Kurzurlaub wieder und ich hatte vorher, einiges eingefroren, damit ich danach nicht so viel Arbeit habe. Ja, und gehe dann in den Keller, wollte Brot rausholen, ein bisschen Kuchen und ein Gericht und denke schon, irgendwie stinkt das komisch. Und ich gehe runter und sehe dann schon eine Lache vor dem Gefrierschrank. Naja, ihr könnt euch denken, der ganze Gefrierschrank war abgetaut, alles weich und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wollte schon anfangen zu schimpfen, da kam mir die kleine Geschichte in den Sinn. Ich denke, wie war das mit dem Danken? Danke, dass es das erste Mal passiert ist. Musste ich schmunzeln. Ja, ich sage, Jesus, ich danke dir. Es ist das erste Mal passiert. Es ist mir noch nie passiert, dass ein Gefrierschrank abgetaut hat. Danke, dass sie mir nicht alles genommen haben. Musste ich schmunzeln. Ich habe 2 Gefrierschränke. Es war aber nur einer abgetaut. Okay, sage ich, Jesus, auch dafür kann ich danken. Danke, dass man mir nicht alles weggenommen hat, sondern nur die Sachen aus einem Gefrierschrank. Danke, dass sie mir nur mein Hab und Gut genommen haben, nicht mein Leben. Da habe ich gedacht, okay, ich bin so ein Sparfuchs. Wenn wir jetzt zu früh nach Hause gekommen wären, hätte ich wahrscheinlich die halb angetauten Sachen alle noch gegessen. Wären vielleicht nicht so gut gewesen, außerdem waren Hühnchen eingefroren, vielleicht hatten die Salmonellen. Ich sage, das ist ein bisschen trickig, aber ich sage, gut, danke, dass wir nicht durch diese Lebensmittel irgendwie krank geworden sind. Danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ja, ich sage, mein Mann sagt immer, an den meisten Dingen sind wir selber schuld. Auch beim Computer, wenn irgendwie alles weg ist, dann sagt er, Ute, du bist an irgendwas gekommen. Nein, ich sage, der Computer hat das wieder gemacht. Nein, sagt er, der Computer kann nichts machen, Ute, du bist das. Du bist das, der den Fehler gemacht hat. Ja, also ist das beim Gefrierschrank natürlich auch. Ich sage, Jesus, also ich vergebe jetzt entweder meinem Mann oder mir oder den Kindern, weil einer von uns muss es gewesen sein, ja. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich danke dir auch, dass wir uns das leisten können, diese ganzen Lebensmittel wegzuschmeißen, dass ich jetzt nicht 3 Wochen hungern muss. Und ich hatte eine Freude, nahm sofort einen großen Korb, hat das alles weggetan. Unsere Kinder kamen und was stinkt das denn hier so? Ne, was machst du denn, Mama? Wieso bist du so fröhlich? Ja, ich sage, ich lerne gerade danken. Hä? Danken lernst du? Wie soll das denn gehen? Hinterher habe ich ihnen dann davon erzählt. Und ab dem Zeitpunkt ist das wirklich zu meinem Lebensstil geworden. Steht auch auf meiner Internetseite. Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität. Das ist das, was ich gemerkt habe. Schimpfen, rebellisch sein kostet so viel Kraft. Aber wenn ich direkt in Dankbarkeit hineingehe, dann habe ich diese Kraft. Ich habe euch noch eine kleine Geschichte praktisch mitgebracht und die ist ein Bild. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, steht im Psalm 23,5. Dieses Bild hat eine psychisch kranke Frau gemalt und ich muss sagen, seitdem ist es ganz tief in meinem Herzen. Also da ist die kleine Maus, das sind wir und die Maus hat Käse zum Essen und über der Maus ist eine Käseglocke und darüber ist eine Katze. Was ist die Katze, was symbolisiert die? Alles, was mir Angst macht oder was mich verletzt. Also es kann eine Freundin sein, es kann mein Kind sein, mein Ehemann, es kann mein größter Feind sein, es kann Arbeitslosigkeit sein, eine Krankheit. Also alles, was mir Angst macht, ist diese Katze. Aber die Katze kann nicht an mich ran, denn die Käseglocke ist über mir. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Womit ist er gedeckt? Was ist der Käse? Und ich habe so für mich gedacht, Käse ist die ganze Frucht des Geistes. Freundlichkeit, Vergebungsbereitschaft, Liebe. Und die Frage ist nur, wenn wir an so einem gedeckten Tisch sind, verhungern wir oder nehmen wir? Und als ich angefangen habe, das umzusetzen in meinem Leben, hatte mich gerade eine Freundin versetzt und ich war stinkesauer auf sie. Und da hatte ich so diesen Tisch vor mir und ich sage, was steht denn da jetzt drauf? Vergebungsbereitschaft. Willst du vergeben? Und oft denkt man, nee, will ich jetzt nicht, ne? Ich habe jetzt ein Recht auf Rache, auf Wut. Ich will jetzt gar nicht vergeben. Hass hat so eine tolle Kraft in sich. Ja, Vergebungsbereitschaft, okay? Ich nehme sie und ich bitte dich, hilf mir jetzt, dass ich ihr vergeben kann. Ganz oft hatte ich auch keine Liebe mehr für meinen Mann, für mein Kind, wer auch immer gerade dran war. Ich sage, Jesus, ich habe keine Liebe mehr. Ich weiß nicht, wie sie verloren gegangen ist, ich habe sie nicht mehr. Und dann sehe ich wieder den Käse vor mir, Liebe. Dann sage ich, Jesus, ich komme heute zu dir und ich nehme mir neue Liebe. Und er hat es immer wieder gemacht. Wenn du bereit bist, zu diesem Tisch der Gnade zu gehen, wunderbar, was da alles draufsteht. Er gibt gerne. Aber du musst kommen und du musst nehmen. Und es ist wirklich ein Lebensstil für mich geworden mit dieser Dankbarkeit. Wenn ein Kind krank wurde, dann habe ich nicht als erstes geschimpft, weil es jetzt noch alles sein muss, sondern ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir dafür, dass dieses Kind krank ist. Und ich bitte dich, zeig mir, was jetzt daraus wird. Und interessant ist, ich habe alle unsere Kinder mal gefragt, wann fühlst du dich von mir am meisten geliebt? Und ein Kind hat gesagt, wenn ich krank war, Mama, dann hast du mir immer frisch gepressten Orangensaft gemacht, du hast mir Bücher vorgelesen, du bist in die Stadt gegangen, hast gefragt, was soll ich dir mitbringen? Da habe ich deine Liebe so richtig toll gespürt, wenn ich krank war. Und bei 7 Kindern, ne, vernachlässigt man ja bestimmt auch immer mal das eine oder andere. Und alle 6 waren einverstanden, dass ich diesem einen Kind ganz viel Liebe gab. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich will die Situation nutzen. Oder ich bin auf dem Weg zum Flughafen mit meiner Tochter, bringe sie, sie wollte nach England fliegen. Habe gesagt, klar, kein Problem, ich bringe dich. Und so kurz davor, 7 Minuten davor, auf einmal schlingert das Auto, ich kriege es gerade noch zum Halten, war der Reifen vorne geplatzt. Und ich sage zur Christine, wir bedanken jetzt als erstes, sagt sie, Mama, nee, komm, also bitte nicht. Ja. Doch, ich sage, ich bin auf dem Trip zu danken und ich mache das jetzt. Ich sage, Jesus, ich danke dir jetzt für die Situation des geplatzten Reifens und ich bin gespannt, was du jetzt daraus machst. Okay, komm, wir steigen mal aus. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ne? So ein langes Gesicht, meine Tochter. Kurz danach hält ein Auto hinter uns und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nichts gemerkt? Das konnte man ja schon absehen, dass Sie dem nächsten platzten Reifen haben. Nee, ich sage, ich habe nichts gemerkt. Ich dachte, mein Mann steht hinter mir. Also der sagt auch mal sowas. Wieso merkst du denn das nicht? Der merkt das immer schon vorher. Ne? Hat er einen Riecher für, ich nicht. Also, naja, gut, habe ich überhört, dass er gesagt hat, haben Sie nichts gemerkt. Und dann sagt er, kann ich Ihnen irgendwie mithelfen? Ja, ich sage, meine Tochter, die muss ganz dringend zum Flughafen, sonst wissen wir nicht, wie die das noch hinkriegt mit dem Flieger. Ja, sagt das, kein Problem, ich fahre sowieso zum Flughafen, die kann ich mitnehmen. Ja, sagt Christine, also ist das okay für dich, dass du jetzt mit diesem Mann, also war ein Ehepaar, mit dem Mann fährst? Ja, wenn ich dadurch das Flugzeug kriege, ja. Also, sie hat das Flugzeug gekriegt, es war herrlichstes Wetter, ne? Ich sage so, Jesus, also soll ich jetzt den Reifen selber wechseln oder hast du dafür auch noch eine Lösung? Dann gucke ich gegenüber, stehen 2 Italiener vor ihrer Pizzeria, haben nichts zu tun und lachen die ganze Zeit, gucken mich die ganze Zeit an und denken wahrscheinlich, na, die in ihrem weißen Kleid, legt die jetzt hin oder was macht die jetzt? Und ich komme so Ende der 68er Generation, wo ich gedacht habe, ich mache einen Pannenkurs, alles was Männer können, kann ich auch. Ne? Also ich hätte es machen können, auch wenn ich mich schon lächerlich gemacht habe, weil ich die Schraube nicht aufkriegte, weil ich keine Kraft hatte. Ich wusste, wie es geht, aber ich konnte es nicht. Nein, ich habe gedacht, ich überwinde mich heute. Und dann bin ich rübergegangen über die Straße zu den Italienern. Ich sage, haben Sie gesehen, was passiert ist? Ja, sagen Sie, wir sind schon ganz gespannt, was Sie jetzt machen. Ja, ich sage, könnten Sie mir helfen? Würden Sie mir den Reifen wechseln? Ja, haben Sie denn alles dabei? Ich sage, ich habe alles dabei, Wagenheber, alles. Ja, er sagt, das würde uns eine Ehre sein, Ihnen zu helfen. Oh, ich sage, das ist ja super. Also die mit rüber, in 0,nix war der Reifen gewechselt. Und dann sage ich, darf ich Ihnen dafür noch was geben? Nein, das ist doch eine Ehre für uns Männer, Ihnen zu helfen. Ja, sage ich, super. Dann danke ich schön und ich bin wieder nach Hause gefahren. Pfeifend kam ich nach Hause, ne? Früher hätte ich gesagt, Bild-Zeitung, stell dir vor, was mir wieder passiert ist. Ein Reifen ist geplatzt. Ich wusste nicht, wie ich die Christine zum Flughafen bringen soll. Wie sollte ich dann den Reifen wechseln mit meinem schönen weißen Kleid? Jetzt kam ich nach Hause und sagte, Thomas, stell dir vor, was Gott aus meinem Danken gemacht hat. Wieso, was denn? Ja, also ich muss den Reifen nicht selber wechseln. Christine war pünktlich beim Flughafen und ich bin jetzt schon da. Guck mal, hast du noch gar nicht mit mir gerechnet, oder? In Danken ist so viel Kraft. Probiert es aus. Danken ist wirklich genial, kann ich nur sagen. Und auch als ich jetzt vor 3 Jahren halt diese, ja, Gehirnblutung hatte, habe ich auch gedankt. Ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass es an einem Sonntag passiert ist. Ich danke dir, dass mein Mann da gewesen ist. Wie furchtbar, wenn es an einem Wochentag passiert wäre. Niemand wäre da gewesen. Ich danke dir, dass ich in einem Land lebe, wo man mich operieren kann. Ich danke dir, dass ich so schnell Hilfe hatte, dass der Notarzt da war. Aus meinem Mund floss nur Dank. Ich habe es jetzt schon so viele Jahre gelernt, geübt. Ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr anders, dass ich nur noch schimpfe. Also ich mache euch Mut, den Weg der Dankbarkeit zu geben. Es ist seine Idee, dass wir danken. Jetzt muss ich mal gucken auf die Uhr. Ja. Also der 4. Punkt ist, Gott gibt uns oder Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Im 5. Mose steht so, erkenne doch in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat. Als ich junger Christ war, hat mich dieser Vers umgetrieben und ich habe immer wieder ältere Christen gefragt, sag mal, wie hat Gott dich erzogen? Und die waren total geschockt von dieser Frage, wie erzogen? Ja, ich sage, da steht in der Bibel, Gott erzieht uns. Woran hast du das gemerkt? Wie merkt man das? Ich weiß das noch gar nicht, ich bin noch so jung. Wie erzieht Gott mich? Keine Ahnung, ich habe keine Antworten gekriegt. Könnt ihr Geschichten erzählen, wie Gott euch erzogen hat? Wäre vielleicht mal spannend, so mal einen Zeugnisabend zu machen. Wie erzieht Gott uns? Bei uns war es so, dass wir wohnen in so einem Reihenhaus, Garagen alle aneinander und in einer Nacht werden aus ganz vielen Garagen Fahrräder gestohlen. Auch aus unserer, mein Fahrrad wird gestohlen und die Polizei kommt, nimmt von allen auf und fragt mich, Frau Horn, war die Garage abgeschlossen? Überlegt, wenn ich jetzt Ja sage, dann könnte ich von der Versicherung was zurückkriegen. Wenn ich Nein sage, kriege ich nichts. Aber ich entscheide mich zu sagen, nein, sie war nicht abgeschlossen. Er sagt, war das Fahrrad denn wenigstens abgeschlossen? Nein, ich sage, ich muss gestehen, das war auch nicht abgeschlossen. Er sagt, das ist aber leichtsinnig, wie Sie hier damit umgehen. Ja, ich sage, kann man so sehen, aber bis jetzt war noch nie was passiert. 3 Tage später kommt eine Freundin und ich erzähle ihr, dass mir das Fahrrad gestohlen worden ist. Und dann sagt sie, ja, und was machst du jetzt? Kriegst du es von der Versicherung wieder? Nee, ich sage, geht nicht, weil es war nicht abgeschlossen, da kriege ich ja nichts. Ja, sagt, aber für die Versicherung kann das doch abgeschlossen gewesen sein, oder? Brauchst du doch nur sagen, das kriegt doch keiner raus. Dann habe ich gesagt, nee, weißt du, ich lebe als Christ und in Gottes Wort steht, du sollst nicht lügen und deswegen mache ich das nicht. Und sie sagte, ach, Christsein kostet dich was? Das ist aber interessant. Es kostet dich was. Und ich dachte drüber nach, dachte, ja, es kostet mich was. Ja, wenn bei im Real, wenn da statt 3 Hosen, die ich gekauft habe, nur 2 abgebucht werden oder ich zu viel Geld zurückkriege, dass ich dann zurückgehe oder ich habe meine Scheibe eingekauft, dann sagt er, ja, 9 €. Ja, ich sage, kann ich die Rechnung haben? Nee, sagt er, dann kostet es 13 €. Ja, ich sage, ich will aber nicht Schwarzarbeit machen. Ach so, ja, dann müssen wir halt eine Rechnung stellen. Also immer wieder kostet es mich mal. Aber am meisten kostet es mich natürlich, meine Überzeugung auch immer wieder zu sagen. Eine Woche später, allerdings muss ich noch dazu sagen, vorher, ich habe gebetet und habe gesagt, Jesus, alles das, was dir gehört, gehört mir und umgekehrt. Also sie haben mir jetzt mein Fahrrad weggenommen und ich bitte dich, dass du den Dieb jetzt ganz unruhig machst, dass er das Fahrrad zurückgibt. Und ich lasse mir hier nicht alles wegnehmen. Und in Jesu Namen fordere ich, dass das Fahrrad zurückkommt. Ja, also eine Woche später haben alle einen Zettel in ihrem Briefkasten. Ich will nach Hause gehen, kommt mir ein Nachbar entgegen und sagt, Ute, dein Fahrrad ist gefunden worden. Ich sage, wie? Woher weißt du das denn? Ja, sagt er, in allen Briefkästen steht drin, Nachricht von der Polizei, es wäre ein Fahrrad gefunden worden. Der Dieb hat gesagt, es gehört nur der Person, die gesagt hat, es war aus einer unverschlossenen Garage und es war unverschlossen. Und du bist die Einzige, die das gesagt hat. Alle anderen haben behauptet, die Fahrräder wären abgeschlossen gewesen. Es muss dein Fahrrad sein. Was, sage ich? Also bin ich hingefahren zur Polizei und er sagte, da steht ihr Fahrrad. Ja, ich sage, genau, das ist mein Fahrrad. Und ich dachte, hätte ich es auch zurückgekriegt, wenn ich gelogen hätte? Es ist kein anderes zurückgekommen, nur meins. Und das war ein Lehrstück und ein Vierteljahr später wird meinem einen Sohn sein Fahrrad gestohlen, ein wunderschönes knallrotes Fahrrad. Und dann habe ich ihm das erzählt nochmal, habe gesagt, du kannst auch dafür beten. Ja, also er hat auch gebetet. Nach 3-4 Tagen war das Fahrrad immer noch nicht da und sein Vater sagt, willst du dir nicht langsam mal ein gebrauchtes Neues besorgen? Und dann sagte er zu seinem Vater, Papa, ich glaube noch. Papa, ich glaube noch. 2 Tage später ruft sein Freund an und sagt, du, ich glaub's nicht, ich glaub vor dem, genau da, wo du es hingestellt hattest, ich glaub, da steht dein Fahrrad wieder vor der Schule, genau an dem gleichen Ort. Komm doch mal, ist das nicht so ein Peugeot, so ein rotes Peugeot? Ja, sagt er. Und dann lief er hin und genau da an der Stelle stand sein Fahrrad. Wir haben schon so viele Fahrräder zurückgekriegt, nicht alle, aber die meisten. Wir haben auch schon eine dicke Bibel zurückgekriegt, ja, unglaublich. Und dann habe ich das in der Gemeinde erzählt. Und dann kurz danach wurde einer Frau das Auto gestohlen. Und dann hat die gesagt, das, was du für die Ute mit dem Fahrrad tun kannst, das kannst du für mich auch für das Auto tun. Die Frau hat das Auto wiedergekriegt. Ich glaube, wir lassen uns viel zu viel wegnehmen. Und wir sollten viel mehr darum kämpfen, dass wir die Sachen wiederkriegen. Also ich mache euch jedenfalls Mut, probiert es aus. Vor allen Dingen macht es Spaß, die Sachen zurückzukriegen. Genau. Der letzte Teil, Gott gibt uns das in Krisen das Werkzeug des Vergebens. Was machst du, wenn andere an dir schuldig werden? Wir gucken in das Jahr 2000. Ich habe die Verdachtsdiagnose bekommen, Eierstockkarzinom. Wir hatten 7 kleine Kinder. Und ich bin dann zuerst zu meinem Mann in die Klinik gefahren, habe gesagt, Thomas, sieht nicht gut aus, wir haben wieder eine große Krise vor uns. Ich habe Verdacht, ich hatte eine ganz große Zyste. Und der Arzt, der bis jetzt eigentlich immer alles richtig gesagt und diagnostiziert hat, ist sich sehr sicher, dass es Krebs ist. Und ich bitte dich jetzt, bete für mich. Gott kann mich auch jetzt sofort anrühren. Und Thomas nahm Öl und salbte mich und ja, hat die Heilung von Gott erbeten. Dann bin ich rübergegangen in die Klinik, in die Gynäkologie, habe mich von dem Oberarzt da untersuchen lassen und habe wirklich damit gerechnet, dass der jetzt gar nichts mehr findet. Aber es war leider nicht so. Er fand genau den gleichen Befund vor und machte die gleiche Diagnose und sagte, wir müssen sofort operieren. Und ich empfehle Ihnen auch, lassen Sie sich gleich die Gebärmutter beide Eierstöcke wegnehmen, denn wenn einer drin bleibt, den finden wir gar nicht mehr und dann wird's ganz schwierig. Also wenn Sie meine Frau wären, ich würde sagen, wir machen gleich eine Totaloperation. Ja, haben wir ganz schnell entschieden und gemacht. Und ich wachte am nächsten Tag dann auf aus der Narkose und der Arzt sagt, ich habe gute Nachrichten für Sie. Es war gar kein Krebs. Ja, es war gar kein Krebs. Und haben dann gemeint, naja, in 5 Tagen sind sie wieder draußen. Aber es sollte anders kommen. Ich habe massive Schmerzen entwickelt, habe das auch immer gesagt. Man hat auf meinen Bauch geguckt, war alles in Ordnung, hat sich auf den Druck der Finger verlassen. Und die Schwester sagte, also das gibt's gar nicht, dass Sie Schmerzen haben. Stehen Sie bitte auf, holen Sie sich die Flasche selber vom Flur. Ich sage, tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe so wahnsinnige Schmerzen. Ja, das gibt's aber gar nicht. Naja, und am 5. Tag hat sie gesagt, so Frauen, heute stehen Sie auf. Da ist es der Stuhl und der Tisch und ich gebe Ihnen da das Essen und sonst können Sie gucken, wie Sie es kriegen. Schwester Rabiata war unterwegs. Manchmal sind die ja ganz gut, diese Schwester Rabiatas. Manchmal ist es auch gut, vielleicht als Patienten nochmal so einen Schubs zu kriegen. Ich habe mir diesen Schubs geben lassen, bin aufgestanden, habe mich hingesetzt. In dem Moment, wo ich mich hinsetze, platzt mein Bauch unten auf. War der komplett vereitert. In 0,nix war ich wieder isoliert. Wir haben sich entschuldigt und ja, dann kam der Oberarzt, der mich operiert hat, hat gesagt, Frau, wir haben keine Chance, wir müssen Sie wieder operieren. Und ich sage, ich kann nicht. Ich habe jetzt diese große Operation hinter mir, habe 5 Tage Schmerzen gehabt, jetzt soll ich wieder operiert werden, ich kann nicht. Ich sage, ich rufe erstmal meinen Pastor und die Ältesten, die sollen für mich beten. Das taten sie auch, sie kamen, haben mich mit Öl gesalbt. Nach dem Motto, ist jemand krank unter euch, so rufe er die Ältesten, sie werden beten und es wird besser mit ihnen gehen. Und sie brachten mir dann den Bibelvers mit, du wirst durch Wasser und Feuer gehen. Und ich dachte, ja, durch Wasser der Tränen und Feuer der Schmerzen bin ich gerade durchgegangen. Nachdem sie weg waren, bekam ich wieder neuen Mut, habe gesagt, okay, ich bin jetzt zu der Operation bereit. Und dann hat der Oberarzt gesagt, aber Frau Horn, ich muss Ihnen sagen, wir werden das alles spülen, das muss offen zuheilen. Und das kann 2-3 Monate dauern. Also wir haben keine andere Chance, aber ich traue mich nicht, das wieder zuzunähen. Da müssen wir es direkt wieder aufmachen. Mein Mann arbeitet auch als Chirurg, als Dermatochirurg und er sagt, ich gehe mit in die Operation, ich gucke mir das mit an und ich werde mitentscheiden. Ja, so haben wir es dann gemacht und als ich dann aufwachte, sagte Thomas, Ute, wir haben uns getraut, den Bauch wieder zuzumachen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass er zubleibt. Vielleicht müssen wir ihn in einer Woche wieder aufmachen, aber auf meine Verantwortung hin hat der Oberarzt das gemacht. Ich wurde dann nach 13 Tagen entlassen. Unglaublich schwach und bin dann zu meinem niedergelassenen Arzt gegangen und als der hörte, was mit mir passiert ist, hat er gesagt, Frau Horn, Sie haben Pech, Pech, Pech und nochmal Pech gehabt. Und in dem Moment dachte ich, nein, es war nicht Pech, 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 es war auch Schuld. Es war Schuld. Es war falsch, sich auf den Druck der Hände zu verlassen. Es war lieblos, mir zu sagen, du stehst jetzt auf und du gehst. Und letztendlich muss man natürlich auch zusagen, wie es zu dieser Operation gekommen ist, war auch nicht ganz in Ordnung. Und dann habe ich mir die Schuld angeguckt und habe gesagt, ich möchte mit Schuld in Gottes Sinne umgehen. Ich will sie ansehen und vergeben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da wieder rauskommen. Wir entschuldigen so oft Schuld. Wir sagen, naja, war ja vielleicht doch nicht so schlimm oder wir verdrängen sie, wir verharmlosen sie. Ich hätte auch sagen können, ja, der Arzt, der sonst immer die Dopplerschalluntersuchung machen, der war nicht da und deswegen haben sie sich auf den Druck der Hände verlassen. Gut, und die hatten vielleicht viel zu tun, deswegen waren sie ein bisschen unwirsch mit mir. Aber nein, ich habe die Schuld beim Namen genannt und ich habe gesagt, Jesus, und jetzt vergebe ich. Ich werde keinen Prozess anstreben, ich werde nichts machen. Ich werde jetzt vergeben. Und es war ganz faszinierend, dass von dem Moment an, wo ich losgelassen habe, bis heute, ich habe überhaupt null Groll, sonst könnte ich es gar nicht erzählen. Null, null Groll. Ich habe wirklich vergeben. Ich habe die Schuld ans Kreuz gebracht und ich habe sie vergeben. Ich habe gesagt, Gott, du wirst dafür richten. Ich will nicht ihr Richter sein. Vielleicht hätte ich genauso gehandelt, wenn ich in dieser Situation gewesen bin. Mein Vater war auch Landarzt und der hat eigentlich auch immer gesagt, ne, man prozessiert nicht gegen seine eigene Berufsgruppe. Das macht man einfach nicht. Da ist einfach eine ganz hohe Ethik drin. Und das habe ich wirklich von klein auf eigentlich mitgekommen. Ich glaube, auch so hätte ich es nicht tun wollen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr jetzt merkt, ja, Eltern, Kinder, Ärzte, Lehrer, Pastoren sind an mir schuldig geworden, aber ich habe ja immer gesagt, nee, das mache ich mit mir aus oder ihre Vater und Mutter, ich darf ja nichts Negatives sagen. Ich bitte euch, guckt euch die Schuld an, die an euch gemacht sind. Weint darüber, lasst euch von Gott die Hilfe geben zu vergeben und dann lasst los und dann geht als befreite Menschen raus. Ich glaube, wenn wir wirklich begriffen hätten, was das Vergeben bedeutet, was Jesus hier in diese Welt hineingegeben hat, müsste es in allen Gemeinden, in allen Familien besser und anders aussehen. Aber wir haben nicht begriffen, was dieses Riesengeschenk an uns der Vergebung ist. Und das habe ich an diesem Beispiel gelernt und deswegen habe ich es euch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Ich habe in meiner Familie immer wieder gemerkt, dass meine Kinder mir ganz viel von Gott beigebracht haben. Schon, weil sie irgendwie noch näher dran sind an Gott. Und ein Beispiel möchte ich euch gerne noch erzählen von meinem Sohn. Er war etwa 9 Jahre alt. Wir hatten Besuch von einem 3-jährigen Kind und ich habe ihn gefragt, ob dieses Kind in seinem Zimmer spielen könnte mit den Autos. Ja, hat er kein Problem gehabt. Er hat nur das Parkhaus, das hat er hochgestellt, damit das Kind nicht mit dem Parkhaus spielte. Aber wie so kleine Jungs sind, ne? Er nahm sich einen Stuhl, kletterte hoch und versuchte, das Parkhaus runterzuziehen, hat es so gerade erwischt und es knallte runter. Unser Sohn war draußen Fußball spielen und ich hörte nur den Knall und denke, nein, jetzt ist was Schlimmes passiert, lauf hoch und sehe halt, dass das Parkhaus eine Kante ab hat. Kurz danach kommt Andreas und ich sage, Andreas, ich muss dir was sagen. Der kleine Junge, der hat nicht nur mit deinen Autos gespielt, der hat auch versucht, mit deinem Parkhaus zu spielen. Jetzt ist da eine Ecke abgebrochen und er lief hoch. Ich sage, Andreas, nein, komm. Nein, sagte Mama, lass mich. Und dann hörte ich aber nichts mehr, es war ganz still. Und so nach einer Viertelstunde kommt er runter und sagte, Mama, soll ich dir mal sagen, was ich gemacht habe? Ja, sag ich, was denn? Sagt er, ich bin in das Zimmer von Christine gegangen, also ein Mädchen, 6 Jungs, sie hatte das einzige Zimmer alleine. Und dann habe ich Gott gesagt, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich brauche jetzt deinen Frieden. Dieser Junge hat mir mein Parkhaus kaputt gemacht. Und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert, Mama. Dann hat Jesus mir gezeigt, wie furchtbar das ist, jemand anderen was kaputt zu machen. Ich habe auf einmal diesen kleinen Jungen weinen gesehen, der so furchtbare Angst jetzt vor mir hat. Und dann konnte ich nicht mehr sauer auf ihn sein. Und dann bin ich rübergegangen in das Zimmer und er zitterte am ganzen Leib. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast jetzt Angst vor mir, ne? Ja, sagt der Junge, ich habe dein Parkhaus kaputt gemacht. Und er sagte, du brauchst nicht traurig sein, es ist alles in Ordnung. Ich weiß, wie furchtbar das ist, jemand anderen was kaputt zu machen. Das ist schlimmer, als wenn einem was kaputt gemacht wird. Wow, habe ich gedacht. Kann ich so damit umgehen, mit dem, wenn mir was kaputt gemacht wird? In der Bibel steht, dass wenn wir nicht vergeben oder umgekehrt im Vaterunser beten wir immer wieder, Herr, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Und es gibt einen Satz, wer nicht vergibt, der zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen möchte. Wenn ich nicht vergebe, wie kann Gott mir vergeben? Also mir steht das immer warnend vor Auge. Oder im Hiob steht, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Wenn wir Furcht, Ehrfurcht vor Gott haben, dann ist es uns ein Bedürfnis, dem anderen Barmherzigkeit zu geben, zu vergeben, ihm die Schuld zu erlassen. Und ich wünsche mir das, dass das heute ein Stück weit Wirklichkeit wird, dass ihr nochmal hinguckt und dass ihr vergebt. Ich glaube, Gott hat uns heute die Hand ausgestreckt. Bei dem einen oder anderen vielleicht hast du gedacht, oh Mann, ja, ich kenne Gott noch gar nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Vielleicht ist eine tiefe Sehnsucht in dir angesprochen worden. Vielleicht hast du auch gemerkt, boah, ich mag mich nicht in den und den Punkten. Dann geh damit heute um. Vielleicht sagst du, boah, Dankbarkeit, das hat mich angesprochen, das würde ich versuchen umzusetzen. Oder ich mache mich auf die Suche nach dem, wie erzieht Gott mich? Oder jetzt zum Schluss, in dir ist noch was wachgerüttelt worden, wo du noch nicht vergeben hast. Dann geh an den gedeckten Tisch und bitte Gott um diese Chance der Vergebung. Danke fürs Zuhören.